Obi Rebelde, du hattest bei uns ja in der Sendung schon erzählt über den Slap, der gegen dich organisiert worden ist von Sisters, eine bekannte Sexarbeit feindlich, kriegen wir wahrscheinlich den nächsten Slap. Sexarbeit feindliche Organisation in Berlin, die ja auch sehr prominente Mitglieder hat.
Zum Beispiel, ne, ist die erste Vorsitzende von Sisters.
Ja, Leni Breimeyer wäre auch eine sehr bekannte Person, Bundestagsabgeordnete der SPD. Da hat es jetzt aber einen Prozess gegeben und ich glaube, der ist gut ausgegangen.
Ja, genau. Also nachdem ich im Juli die erste Instanz ja leider verloren hatte, bin ich in Berufung gegangen. Und schon vor dem Jahreswechsel hatten wir vom Oberlandesgericht Berlin Post bekommen, beide Parteien. Da wurden wir darüber informiert, dass der Senat des Oberlandesgerichtes, der zu diesem Fall beauftragt worden war, der Meinung war, dass sie, also Stand der Dinge, dazu neigen würden, meiner Sicht Recht zu geben und meine Berufung als erfolgreich anzusehen. Und das war natürlich eigentlich so ein bisschen der Hinweis an die Gegenseite, dass sie ja noch zurückziehen könnten, ne? Dass sie ja noch sagen könnten, okay, die einstweilige Verfügung ziehen wir zurück. Das haben sie aber nicht gemacht und so saßen wir dann am 8.2. in Berlin am Oberlandesgericht vor dem Richter und die haben dann tatsächlich die einstweilige Verfügung, die gegen mich erlassen wurde, nach der ich halt nicht sagen durfte, dass der Begriff Prostitutionslobby, Zuhälterlobby, aber auch Translobby und Genderlobby strukturell antisemitische Verschwörungserzählungen beinhalten. Das ist dann zurückgezogen worden und das Urteil aus dem Juli wurde abgeändert und Sisters e.V. muss die Kosten aus beiden Verfahren tragen.
Wie wird so ein Verein wie Sisters eigentlich bezahlt? Es wird ja immer behauptet, dass Transvereine, die ja nun sehr, sehr schlecht finanziert werden, irgendwelche Staatsgelder benutzen würden. Ich glaube, Sexarbeitsvereine werden überhaupt nicht aus staatlichen Mitteln finanziert. Wie wird eigentlich Sisters finanziert?
Die finanzieren sich über Spenden.
Also das sind reine Spendengelder und wir wissen ja, dass in diesem Umfeld der Spendenfluss ja recht reichlich ist. Ein bekanntes Mitglied von Sisters hat uns das ja vorgemacht im letzten Jahr. Ich glaube 100.000 Euro waren überhaupt gar kein Problem, die da zustande gekommen sind.
Ja, innerhalb von 3 Tagen hatte Marie-Louise Vollbrecht über 100.000 Euro Spendengelder eingeworben. Ja, aber ich denke, es wird dem Verein schon wehtun, jetzt also dann doch die Kosten von beiden Seiten zu schreiben. Und der Anwalt von Sisters wollte ja immer gerne sehr lange Schriftsätze verfassen. Manchmal waren das so 30 Seiten. Und da hat er bestimmt auch ganz schön lange dran gesessen. Ich denke, da wird einiges an Kosten zusammengekommen sein.
Ist das jetzt das Ende des Verfahrens oder rechnest du damit, dass es weitere Angriffe gegen dich geben wird?
Naja, das Urteil haben sie ja schon mal erstmal nicht hingenommen, ne? Sie haben dann versucht, zwar formal verspätet, aber einen Befangenheitsantrag gegen den Richter einzureichen. Und der ist dann auch entgegengenommen worden vom Oberlandesgericht. Deswegen reden wir auch heute quasi im März über ein Verfahren, was formal schon am 8.2. entschieden war. Weil es wurde dann begründet von Sisters, dass der Richter befangen gewesen wäre. Das hätte man in der Verhandlung gemerkt und so weiter. Und der Ton wäre nicht okay gewesen und so. Und ja, also normalerweise muss man einen Befangenheitsantrag dann stellen im Verfahren und auch begründen. Und man kann das nicht 24 Stunden später machen, weil einem das Urteil nicht gefällt und weil man dann denkt, man möchte jetzt mal alles versuchen, um es noch irgendwie abzuwenden. Aber deswegen habe ich mich auch noch nicht so viel zu dem Thema geäußert bis jetzt. Habe ich ja ein bisschen stillgehalten und abgewartet. Und letzte Woche kam dann das Signal aus dem Oberlandesgericht, dass der Befangenheitsantrag von Sisters abgelehnt worden war. Und somit ist es halt jetzt an der Stelle zu Ende. Wir haben ja ein Eilverfahren gesteckt, ne? Das bedeutet, das Eilverfahren endet an dieser Stelle. Sie können ins Hauptsacheverfahren gehen. Dann landen Sie aber wieder in derselben Kammer vom Oberlandesgericht. Das werden Sie nicht wollen, weil es wurden wenig Zweifel daran gelassen, dass die Äußerungen, die ich gemacht habe, von der Meinungsfreiheit gedeckt sind. Und es bleibt Ihnen jetzt der Weg vor das Verfassungsgericht. Damit würden Sie aber das Urteil anfechten und nicht mehr mich als Person.
Was hat denn jetzt gesiegt, die Meinungsfreiheit oder die Sexarbeitsrechte oder beides?
Ich denke mal beides, ne? Also ich finde es schon extrem wichtig, die Grundrechte von Minderheiten zu schützen. Und die Grundrechte in Deutschland sind ja, das weißt du sicher, Minderheitenrechte, ne? Und darum ist es ja, da geht es ja drum. Und genau das ist da um Meinungsfreiheit gegangen ist und dass das eben keine Beleidigung war oder keine Herabwürdigung, sondern eben eine These ist, die ich vorgestellt habe, die Ihnen natürlich nicht gefallen muss. Das ist klar, würde mir auch nicht gefallen, wenn ich so eine These bekomme. Aber das Urteil lässt keinen Zweifel daran, man muss sich damit auseinandersetzen und einfach Leuten einen Maulkorb umhängen zu wollen, das läuft halt nicht.
Wir haben ja den 8. März hier in Hamburg, 8. März Bündnis Sexarbeit in Sexarbeitsinklusiv und Transinklusiv. Ein Wort aus deinem Munde dazu, wie siehst du das hier in Hamburg?
Also ich glaube, dass in Hamburg auf jeden Fall es ganz solide Gruppen gibt, ne, die schon begriffen haben, dass Sexarbeitsfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, dass man das zusammendenken muss und dass es auch immer wichtig ist, dass sich halt von Diskriminierung getroffene Gruppen zusammenschließen, um gemeinsam gegen Nachteile zu kämpfen, die ihnen entstehen. Und insofern glaube ich, das ist ein guter Anfang gemacht und jetzt brauchen wir ganz viele Leute, die sich mit uns solidarisieren und die das auch so machen, denn es gibt natürlich auch andere Gruppen, die das anders sehen, die sich transfeindlich, sexarbeitsfeindlich und ja eben halt insgesamt menschenfeindlich äußern.
Robi Ribelde, sehr engagiert für die Community, tolle Arbeit, die du da machst. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir für die Gelegenheit.
Der Titel vorhin war Alle meine Freunde sind trans von Lila Sophia und ich glaube, wir haben noch ein paar Termine, Daniel.
Ja, morgen am 31. März ist der Trans Day of Visibility. Sucht euch dann eine Veranstaltung und macht da was für Sichtbarkeit von Trans. Dann ist der internationale Tag für lesbische Sichtbarkeit am 26. April, der internationale Hurentag am 2. Juni und unsere nächste Sendung ist am 29. Juni. Dann hören wir uns wieder. Ich freue mich auf euch.
Ja, und wir beschließen diese Sendung mit zwei ganz spannenden Interviews zum 8. März.
Aber warum?
Undine de Rivière für Pink Channel heute auf dem 8. März. Wir sind hier mitten auf der Mönckebergstraße auf der Demonstration. Heute das erste Mal Lesben, Trans- und Sexarbeiterinnen zusammen in einem Block. Das ist schon auch ein historischer Moment.
Ich finde das ziemlich großartig. Vielen, vielen Dank fürs Organisieren.
Das 8. März-Bündnis hat sich ja in den letzten Jahren sehr deutlich für geschlechtliche Vielfalt und auch für Sexarbeit positioniert. Wie nimmst du das selber wahr?
Ich finde das ziemlich, ziemlich toll, weil ich natürlich mich selber auch als Feministin definiere und der ganze Sexworker- und transfeindliche Feminismus echt super, super schwierig ist.
Wir haben im letzten Jahr starke öffentliche Debatte gehabt, dass gerade sexworkfeindliche Kräfte sich im öffentlichen Raum deutlicher positionieren. Wir hatten im Bundestag die Anhörung, den Antrag der CDU-Frauen. Wie nimmst du die Entwicklung wahr?
Das ist bedrohlich natürlich für uns. Also wenn ich mir vorstelle, dass wir uns vor ein paar Jahren noch gegen dieses neue Prostituierten-Schutzgesetz gewehrt haben und jetzt müssen wir gucken, ob es nicht möglicherweise sogar noch schlimmer wird. Das ist schon recht erschreckend. Also ich bin ganz froh, dass das jetzt erstmal wahrscheinlich im Sande verlaufen wird. Aber ich weiß natürlich nicht, wann dann der nächste Vorstoß kommt diesbezüglich.
Wie schaust du auf die Neuwahlen hier, die in 2 Jahren in Deutschland stattfinden? Was hast du da für Befürchtungen?
Naja, ich bin sehr gespannt, was so passiert und wer sich dann wo durchsetzt. Also es ist ja in allen Parteien gibt es ja durchaus unterschiedliche Stimmen auch immer wieder. Und das kommt ist nicht nur eine Parteifrage, sondern auch eine Personenfrage nachher. Und insofern, wenn sich jetzt die CDU und SPD-Kräfte zusammenschließen, die für ein Sexkaufverbot sind, gegen Sexarbeitende, dann könnte es echt schwierig werden.
Es hat den Slap gegeben gegen Robi Ribelde von dem Berliner Verein Sisters. Wie hast du das wahrgenommen?
Also es ist natürlich ein Versuch gewesen, Sexarbeiten zum Schweigen zu bringen. Und das sehen wir ja überall. Also wir werden zwangsgeoutet, sobald sie irgendwo Realnamen rausbekommen. Es wird immer wieder versucht, uns darzustellen als selber TäterInnen, wenn wir uns dafür aussprechen, dass Sexarbeit legal bleiben soll. und dass wir dann schuld sind daran, dass Menschen ausgebeutet werden in der Sexarbeit. Und das ist natürlich völliger Unsinn. Also das ist immer ein Versuch ad hominem, zu versuchen, Menschen zum Schweigen zu bringen.
Ihr habt hier in Hamburg eine tolle Aktion gemacht, eine Fotoausstellung. Magst du was dazu erzählen? Du hast, glaube ich, die Eröffnungsveranstaltung gemacht.
Ja, das war eine Ausstellung von Tim Oehler, der Sexarbeitende fotografiert hat, privat und beruflich und interviewt hat. Und das war ein ganz, ganz spannender Blick auf ganz unterschiedliche Menschen in der Sexarbeit. Und ich war sehr froh, dass wir an der Ausstellung flankierend dann an 4 Tagen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, genau, an 4 Tagen abends Veranstaltungen dann hatten, auch zu verschiedenen Themen. Und die Vernissage war proppenvoll. Also da haben sich Menschen wirklich gestapelt. Und am zweiten Tag war ich auch noch mit dabei. Da ging es um Sexarbeit versus Menschenhandel. Da war auch noch richtig viel los. Ich hoffe, die anderen beiden Tage war auch noch einiges am Betrieb. Und gerade jetzt momentan, wo diese Debatte wieder so hochkocht, brauchen wir sowas natürlich, weil das ist einfach auch ein Begegnungsort von Sexarbeitenden und Menschen, die sich für das Thema interessieren in irgendeiner Form und eben bereit sind, auch mit uns zu sprechen und nicht nur über uns sind. Das ist so das Hauptproblem, dieses Othering. Das sind irgendwie merkwürdige Leute und man weiß nicht so genau, was für die Motivationen haben, den Job zu machen und so weiter. Und da hilft halt wirklich Begegnungen und Kommunikation und Dialog.
Im Transbereich ist die Bewegung ziemlich fraktioniert. Das ist manchmal nicht ganz so einfach, alle da an einen Tisch zu bekommen. Wie siehst du das im Kontext auf die politische Sexarbeit?
Also die Sexarbeitsbewegung zieht auch nicht immer so an einem Strang, wie ich mir das wünschen würde. Also da gibt es auch so unterschiedliche Lager, die teilweise sich gegenseitig nicht für radikal genug halten oder der Meinung sind, dass ein bestimmter Weg nicht optimal ist. Ich bin eigentlich ein großer Fan davon, eher Kräfte zusammenzutun und die Gemeinsamkeiten zu suchen.
Eine der großen Aufgaben ist tatsächlich Bündnisarbeit innerhalb der Themen, also innerhalb von Sexarbeit, aber es gilt auch für die Transbewegung, aber auch hier für die feministische Bewegung. Also das heißt, auch in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren Bündnisse zu suchen. Wie siehst du das?
Ja, da müssen wir brauchen starke Bündnispartner und starke Bündnisse untereinander auch. Und ich denke, das ist der einzige Weg, dass wir einfach, dass wir unsere Kräfte bündeln und dass wir gemeinsam gegen die Dinge vorgehen, die uns alle belasten hier.
Undine de Rivière auf dem 8. März auf der Mönckebergstraße. Vielen Dank für dieses Interview.
Danke dir. Kein Gott, kein